Liebe Ostergemeinde, geliebte Menschen, manche fragen sich ja in den letzten Tagen, wie wir das machen sollen mit der österlichen Freude. Ob man und wie man in diesen Tagen, die so schrecklich sind, überhaupt feiern darf. Wie man das macht und wie das mit dem Lachen bestellt ist. Ob es einem nicht im Hals stecken bleibt. Also lautet das fast schon prophetische Thema für den heutigen Ostergottesdienst und diese Predigt: verwandelte Trauer. Und ich habe das Thema entlehnt einem Vers aus den Abschiedsreden Jesu. Also wir gehen noch ein bisschen zurück, wie sie aufgeschrieben sind bei dem Evangelisten Johannes. Der Vers lautet: aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Aber eure Traurigkeit, so übersetzt Luther, wird zur Freude werden. Und ich möchte diesem einzelnen Vers ein bisschen gerecht werden, indem ich ihn im Kontext lese. Wir hören auf Johannes 16, wir hören auf die Verse 16 bis 24. Es dauert nur noch ein wenig, sagt Jesus, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Wie sollen wir das verstehen, sagten einige seiner Jünger zueinander. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Was ist das für eine kleine Weile, von der er gesprochen hat? Wir verstehen nicht, was er damit meint. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte: überlegt ihr miteinander, was ich damit meinte? Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, allen Schmerz vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die niemand wegnehmen kann. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Die Abschiedsreden Jesu. Wir sind noch einmal in der Vorpassionsgeschichte. Jesus redet mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm nachfolgen, und er weiß, auf sie wird Verwirrendes und Schweres zukommen. Er weiß das und er spricht mit ihnen, er bewegt die Worte hin und her und die Gedanken, er hört ihren Gesprächen zu, er geht auf ihre Fragen ein. Die Jünger sollen vorbereitet sein auf das, was jetzt geschehen wird. Aber sie stoßen an ihre Grenzen. Dieses Reden vom Abschied nehmen, das befremdet sie. Sie verstehen einfach nicht, was Jesus ihnen sagen will. Und Jesus weiß das. Es war ja in der zurückliegenden Zeit schon oft so zwischen ihnen. Und es bleibt so bis zum Schluss. Später, wir haben das in den Passionsandachten gehört, bleibt Jesus allein im Garten Gethsemane. Er betet und kämpft mit seinen Ängsten, während die Jünger schlafen vor Trauer, statt wach zu sein bei ihm. Später werden sie vor Angst alle weglaufen. Später wird Petrus, der ihn verteidigen wollte, Jesus dreimal verraten. Später ist Jesus ganz allein. Und erst danach, wenn alles vollbracht ist, und Jesus den Seinen wieder begegnet und wenn sie ihn dann ansehen und mit eigenen Händen begreifen und mit ihm reden und mit dem Essen, erst dann und erst danach werden sie ein klein wenig von dem begriffen haben, was Jesus meinte und was er für sie getan hat. In seinen Abschiedsreden kündigt Jesus den Jüngern all das schon an und er verweist immer wieder auf dieses Danach. Danach, kündigt Jesus an, geschieht nämlich Folgendes. Traurigkeit verwandelt sich in Freude. Und das sollen die Jünger verstehen, glauben und hoffen, weil es sie trösten soll. Und auch wir, seine Jünger heute, sollen diese Worte ganz persönlich hören. Sie sind auch uns gesagt, dir und mir. Deine, eure Traurigkeit wird sich verwandeln in Freude. Dieser bahnbrechende Satz besteht nur aus drei Worten. Traurigkeit wird sich verwandeln in Freude. Die Traurigkeit, die Freude, die Verwandlung. Das ist alles. Ganz einfach. Und dennoch berührt dieser Satz uns Menschen bis heute und tröstet uns und gibt uns Halt im Leben und darüber hinaus. Traurigkeit wird sich verwandeln in Freude. Wie kann das geschehen? Die Traurigkeit. Dass Trauer Realität ist, müssen wir in diesen Tagen vielleicht nicht extra betonen, aber wir müssen es anschauen. Es gehört dazu. Und ich will ganz bewusst statt des Wortes Traurigkeit lieber das Wort Trauer benutzen, weil Traurigkeit manchmal ein bisschen harmlos daherkommt. Traurigkeit, das klingt so wie, zeig mal her, da pusten wir drüber und bis du heiratest, ist alles wieder gut, was übrigens nicht stimmt. Der Text, die Vokabel, die im Text verwandt wird, ist die Vokabel für Totenklage. Es geht also nicht darum, ein bisschen verstimmt zu sein, sondern es geht um eine ganz handfeste Trauer, um Menschen, die man verliert, ja um ein ganzes Leben, das man verliert. Es geht hier um diese Art von Trauer, die nicht vergeht und die nie wieder ungeschehen gemacht werden kann. Es geht um die Art von Trauer, die uns versehrt und wir bleiben versehrt und sind fürs Leben gezeichnet. Und diese Art von Trauer ist die Realität unseres Lebens. Das erleben wir ganz persönlich und privat, aber auch darüber hinaus. Diese Trauer, unsere Trauer, geteilte Trauer, ist Realität. Und genau genommen müsste man für dieses Wort Trauer fast ein Plural finden, weil sich diese Trauer im Laufe unseres Lebens summiert. Denn die Toten, die wir betrauern, summieren sich. Die Menschen, die ein Teil von uns waren und die tatsächlich durch den Tod von uns weggerissen werden und zurückbleibt ein Gefühl des Amputiertseins. Und dieses Gefühl fühlt sich manchmal an wie Liebe und manchmal wie Schmerz und beides stimmt. Diese Menschen betrauern wir. Und wir betrauern ein Stück des eigenen Lebens, das jedes Mal mitstirbt. Und jedes Mal bleibt man zurück, verwitwet und verwaist auf verschiedene Weise. Und wir trauern um die Lücken, die sich auftun im Laufe der Jahre, weil Menschen fort sind, manche tatsächlich tot, andere einfach verschwunden und wie tot. Und wir trauern, weil Beziehungen sterben, weil Schuld uns trennt. Wir trauern um das Leid unserer Vorfahren, das sie zu denen gemacht hat, die sie waren. Wir trauern um die Wunden der Vergangenheit, die ganz mühsam anzusehen sind und sehr, sehr schwer zu bearbeiten. Und manches kann man nur vergeben und selbst das ist schwer. Und wir trauern um dieses riesige, namenlose, nicht zu erfassende Elend der unerlösten Welt mit ihren Kriegen und Kämpfen, die nicht aufhören. Sie hören nicht auf. Die selbstgemachten Katastrophen und das, was wir ein blind wütendes Schicksal nennen. Das ganze Menschsein in seiner ganzen Gottesferne und in seiner Verstricktheit in Schuld. Und die ewige Frage, wir haben das Karfreitag gehört, nach dem Warum. Warum? Warum hast du Gott, uns, mich, deine Welt verlassen? Warum lässt du das zu? Das ist die Trauer. Und diese Trauer hat ihren Ort an Ostern. Und nun spricht Jesus von Verwandlung. Aus dieser Trauer macht Jesus etwas anderes, etwas Neues. Eure Traurigkeit soll sich verwandeln in Freude. Der Begriff, der hier für Verwandeln verwendet wird, ist ein Schöpfungsbegriff. Und er kann auch übersetzt werden mit geboren werden, zur Welt kommen, entstehen, neu hervorgebracht werden, ja, erschaffen werden. Jesus gibt also dieser Totentrauer keinen neuen Anstrich, er hängt ihr nicht einfach ein frisches Mäntelchen um, sodass sie im neuen Gewand irgendwie neu aussieht, sondern er lässt etwas völlig Neues entstehen. Diese Metamorphose von Trauer zu Freude ist nichts weniger als eine völlig neue Schöpfung, eine neue Geburt zu etwas Neuem, Ungesehenem, zu neuem Leben. Und alles, was war, was eine Last war und ein Gewicht hatte, wird mit dieser Last und dem Gewicht zu etwas Neuem verwandelt, in dem das Alte nicht mehr zu erkennen sein wird. Und mich fasziniert die Vollkommenheit dieser Umwandlung. Denn genau an dieser Vollkommenheit scheitern wir Menschen ja. Wenn es gut läuft im Umgang mit unserer Trauer, wenn es wirklich gut läuft, dann können wir mit der Trauer und den Versehrtheiten und den Narben leben. Wenn es gut läuft, dann verwachsen sie mit dem Leben und mit der neuen Lebenslust und dem neuen Lebensmut und den neuen Freuden, die Gott sei Dank auch dazu gehören zum Leben, wenn es gut läuft. Und wenn es gut läuft, dann werden sie trotzdem nie ganz fort sein und nie ganz vergangen. Aber Jesus macht etwas völlig anderes. Er verwandelt Trauer vollkommen zu etwas absolut Neuem. Davon schwärmt der 2. Korintherbrief, wenn es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, schau hin, etwas Neues ist geworden. Und da kommt die Freude ins Spiel. Freut euch. Eure Traurigkeit wird sich verwandeln in Freude. Diese Freude, die einst Trauer war und die durch das schaffende Wort Gottes neu in Leben gewandelt wird, diese Freude hat eine völlig neue Qualität. Und beide, die Trauer und die Freude, erfahren durch die schöpferische Verwandlung etwas Neues an Tiefe, eine ganz neue Dimension, die nicht menschlich ist, sondern göttlich. Die Trauer, die zur Freude werden wird, hat ihren Ort an Ostern. Und die Freude, die einst Trauer war, hat ihren Ort an Ostern. Osterfreude, Osterlachen, ist von Jesus durch den Tod persönlich durchgetragene Trauer. Sie ist völlig neu geschaffen dadurch, dass Jesus verlassen war von Menschen und von Gott. Ein Zustand, den wir uns nicht vorstellen können, Gott sei Dank. Diese Freude ist aus Trauer völlig neu geschaffen und sie hat erlösende Kraft. Indem Jesus in die Tiefen der Trauer gestiegen ist und die Macht des Todes zerbrochen hat. Diese Freude entsteht, weil Christus unsere Trauer und Schuld und unseren Schmerz und unsere ganze Erlösungsbedürftigkeit an das Kreuz getragen und dort sichtbar aufgerichtet hat. Und diese Freude entsteht, weil er gestorben und auferstanden ist, unbegreiflich für uns. Die Freude entsteht, weil Gott einen neuen Menschen schafft in Jesus Christus. Osterfreude ist eine völlig neue Qualität an Freude. Sie hat Gewicht. Osterfreude hat das gleiche Gewicht, wie die Trauer Gewicht hatte an Karfreitag. Osterfreude strahlt so hell, weil die Nacht vorher so dunkel war. Sie ist das, in das Gott uns verwandelt mit seiner ganzen neuen Welt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur und hier sind du und ich gemeint. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und da fragt man sich in diesen Tagen, ob man überhaupt feiern und lachen darf und sich freuen. Man darf nicht, man muss. Man muss, immer wenn wir freuen, wenn wir uns freuen und wenn wir lachen, geben wir Christus recht. Man darf nicht, man muss. Osterfreude hat eine Macht und sie ist eine Macht. Diese Freude ist schon in dieser Welt, auch wenn wir manchmal nur von ihr träumen können. Wenn wir manchmal nur einen Vorgeschmack spüren. Aber sie strahlt schon auf. Da, wo wir lieben und uns neu vertrauen. Und sie strahlt heilsam auf in der Macht der Vergebung. Und sie ergreift uns, wenn wir eine Ahnung davon bekommen, was Gott, der uns liebt, für uns noch bereithält und was er uns heute schon zu geben vermag. Osterfreude ergreift uns mitten im Lachen und mitten im Weinen, denn beides, Lachen und Weinen, hat dieselbe Melodie. Die Osterfreude ist Zukunftsmusik. Sie klingt jetzt schon in unseren Ohren. Sie singt, sie jubelt. Und manchmal gemeinsam mit dem Klagen der Trauer und manchmal in das verstummende Klagen hinein summt sie ganz leise, ganz zärtlich und doch machtvoll: Christus, der Herr, ist auferstanden, wahrhaftig. Er ist auferstanden. Im Klagen und im Weinen und im Freuen und im Lachen singt diese Osterfreude von der Auferstehung Jesu. Es ist dieselbe Melodie. Amen.